Könnt ihr euch noch an die Verse erinnern, die Gerd am Anfang vorgelesen hat? Johannes 13, 34 und 35. Eine ganz persönliche Bindung zwischen Gerd und mir und diesen Versen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber es ist 17 Jahre her, 2005 denke ich, in dem Jahr, wo ich mich habe taufen lassen. Gerd war mein Taufpate und ich glaube, wir saßen im DeLonghi in Ennepetal, wenn mich alles täuscht, und diese Verse hat Gerd mir so mitgegeben. Und seitdem ist es sehr oft so, wenn ich vor allem auf Digitaluhren 13:34 die Uhrzeit sehe, dann erinnere ich mich genau daran. Ja, habt einander lieb, dieses Gebot, was Christus uns mitgibt. Ja, passend genau zu diesem Thema heute, wo es um die Liebe geht. Aber bevor wir starten, steht noch einmal auf und lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dich loben und dich anbeten dürfen durch die Lieder. So bete ich darum, dass du hilfst beim Reden und beim Hören, dass wir uns konzentrieren können und dass vor allem unser Herz, unser Denken verändert wird durch dein Wort, durch dein Geist, dass wir Dinge neu sortieren in unserem Leben und auch dadurch dich verherrlichen, dir die Ehre geben. Amen. Fünf minus eins ist gleich null. So hatte ich beim letzten Mal ja eine Gleichung aufgestellt, die ein bisschen seltsam ist, mathematisch auf jeden Fall überhaupt nicht korrekt. Aber sie hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, mich bewegt mich immer noch, lässt mich immer noch nachdenken und ziemlich viele Dinge in meinem Leben entdecken, wo noch falsche Motivation ist. 5 minus 1 gleich 0, wenn die Liebe fehlt, ist der Wert eines Wortes, einer Tat gleich 0. Ich danke euch auf jeden Fall für euer Feedback zum letzten Mal und dass wir uns, ich merke das, gemeinsam auf dem Weg machen, da auch Gottes Wort hin zu studieren, die Wahrheiten um die Liebe Christi, unsere Liebe zu Christus und die Liebe zu uns untereinander, zu den Nächsten und auch zu den Feinden uns ergründen wollen. Was ist überhaupt Liebe? Wie definierst du dieses Wort? Und da haben wir uns letztes Mal schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe auch eine Definition gegeben. Und vielleicht ist euch aufgefallen, gerade in den letzten Wochen war dieses Wort im Englischen wieder sehr präsent, wenn es darum ging, One Love zu zeigen, zu repräsentieren. Es soll für Vielfalt, für Offenheit, für Toleranz stehen. Wenn wir das biblisch betrachten, wofür das alles steht, dann wird da alles in einen Topf geworfen. Dinge, die Gott auch gut heißt, dass wir die Würde des Menschen zum Beispiel nicht antasten, sondern der Wert eines Menschen, der in Gott liegt, weil er ihn geschaffen hat, aber eben auch viele Dinge, die Gott nicht gut heißt. Alles wird in einen Topf geschmissen, alles wird zu einem Brei gemacht. Ein paar Leute, Lobbygruppen, Vereine bilden, prägen dieses Wort neu. Ich habe mich gefragt, ist Liebe überhaupt prägsam? Ist Liebe nicht etwas, was vielmehr klar schon definiert ist und weil Gott ewig ist, auch ewig ist? Ja, wenn wir einfach nur den ewigen Gott und sein Wort befragen, dann bekommen wir eine Antwort. Und eine Definition, die ich letztes Mal auch vorgelesen habe, Liebe ist die feste Entscheidung einer anderen Person, die Liebe nicht verdient hat, zu dienen. Das heißt uns Gott in der Bibel und der Höhepunkt des Ganzen war seine Liebe zu uns Menschen, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, der für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist nicht prägsam, da wurde nichts neu erfunden, sondern Gott ist ewig, die Liebe ist ewig und wir müssen verstehen, wie Gott darüber denkt. Und da haben wir beim letzten Mal mit begonnen und werden unter dieser Frage weiter kommen und uns weiterhin fragen, ist Liebe dein Motor? Christus liebt dich, damit haben wir beim letzten Mal gestartet und heute geht es weiter mit dem Aufruf, liebe Christus. Und beim nächsten Mal werden wir uns anschauen, was das praktisch für Auswirkungen hat unter uns, dem Nächsten gegenüber und den Feinden. Und das Ziel ist es, dass du und ich, dass wir verstehen, dass Liebe der Motor unserer Rettung ist, unseres Glaubens ist, unseres Denkens, Redens und Handelns sein soll. Dass wir das verstehen, dass Liebe alles durchdringen soll. Dass unser Motiv, warum wir etwas tun, die Liebe sein soll. Damit Gott verherrlicht wird und Menschen in unserem Umfeld bewegt werden. Liebe muss der Antrieb unserer Existenz sein. Und ich habe das versucht, anhand dieser Pyramide einfach zu verdeutlichen, diese 5 Punkte, was das Fundament ist. Christus liebt dich. Das ist das Fundament, auf dem alles gebaut wird. Dann haben wir die Voraussetzung für alles Weitere, wenn es dann in die Praxis geht. Dass wir Christus lieb haben, was einerseits was mit Beziehung zu tun hat und andererseits viel mit unserem praktischen Leben. Dass wir dann von der Schrift her die Priorität bekommen, liebe deine Geschwister, ich möchte, dass ihr euch einander liebt. Johannes 13, Vers 34, vor allem aber den Hausgenossen des Glaubens Gutes tun und dann, ich habe es einfach mal so ein bisschen als Übungsfeld bezeichnet, den Nächsten lieben. Dass wir uns als Geschwister erbauen und ermutigen, auch die Liebe gegenüber unserem Nächsten, der, der in Not ist, dem, der uns tagtäglich umgibt, dass wir sie lieben. Das Übungsfeld für ja, den Höhepunkt, so habe ich es hier genannt, dass wir sogar fähig sind, die Feinde zu lieben. Ja, nicht, dass es alles nur strikt aufeinander aufbaut. Natürlich, wenn wir so von der Liebe Christi erfüllt sind, ja, dann sind wir auch fähig, die Feinde zu lieben. Aber ich denke, es ist einigermaßen nachvollziehbar, wenn wir so eine Pyramide vor uns haben und dieses Fundament, der Motor für alles. Ja? Christus liebt dich. Liebe ist mehr als nur ein Gefühl, sondern diese Liebe Gottes, diese Liebe Christi ist das Fundament. Ohne diese Liebe wären wir nicht hier. Und ich habe gefragt, spornt dich diese Liebe noch an? Gottes Wesen ist Liebe. Sein ganzes Wesen ist durchtränkt neben seinen anderen Eigenschaften von Liebe. Gott ist durch und durch Liebe in seinem Denken, in seinem Reden, in seinem Handeln. Wenn Gott aufhören würde, Liebe zu sein, würde er aufhören, Gott zu sein. Das entspricht seinem Wesen. Das tiefste und reinste Wesen, was wir kennen, was uns vorgestellt wird, ist Gott. Und Gott ist Liebe. Es gibt keine wahre Liebe außer der, die ihre Quelle in Gott hat. Gott und seine Liebe ist ewig. Aus ihm verstehen wir, was wirklich Liebe ist. An ihm sehen wir, was wirklich Liebe ist. Und das ist das Fundament, dieser Motor, der alles antreibt. Treibt dich diese Liebe an. Ich habe einfach praktisch gefragt, warum murren wir zum Beispiel sehr schnell, meckern so schnell in unserem Leben. Und ich denke, es hat was damit zu tun, dass wir diese Liebe, die Gott uns gezeigt hat, vergessen. Dass wir sie nicht richtig verstehen, dass wir sie vielleicht im Moment nicht so vor Augen haben, nicht präsent haben. Dass wir sie vielleicht auch gerade nicht fühlen. Mit dem Fühlen, das ist eine schwierige Sache. Wenn wir uns darauf verlassen, dass wir Gottes Liebe fühlen, ja, dann kommen wir in Bedrängnisse. Wenn uns mal jemand querkommt und irgendwie unser Leben gerade so ein bisschen den Bach runtergeht und wir sagen, ich fühle gerade überhaupt nichts. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Oder warum treibt uns diese Liebe oft nicht, Klammer auf, mehr, Klammer zu, so an? Warum ist das nicht mehr so? Weil wir es vergessen, weil wir es verdrängen, weil wir diese Wahrheiten vielleicht nicht mehr so präsent haben in unserem Leben oder durch Sünde einfach verdrängt haben. Ja? Hier wird die Sicht auf diese Liebe von Sünde zugedeckt. Petrus schreibt es andersrum. Wir sollen eine Menge von Sünden durch Liebe zudecken. Ja, Liebe ist der Schlüssel, um einander zu vergeben. Und oft werden wir müde, kraftlos, freudlos in unserem Leben, in solchen Phasen, in unserem Dienst. Wir besuchen ungern die Gemeinde. Wir wollen nicht mehr über Gott lernen. Wir sind vielleicht zu bequem. Ich denke, es hat alles mit diesem Blick auch zu tun, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Die Liebe Gottes, dieser Blick, diese Verwurzelung in diesem Fundamentalen, in dem, was Gott ist und was er getan hat. Er hat seine Liebe bewiesen. Er hat sein Liebstes gesandt, seinen einzigen Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden. Und wenn du wirklich wissen willst, was Liebe ist, welche Liebe dich antreiben soll, wie du sie nachahmen willst, dann ist der Kreuzestod und all diese Aspekte, die wir ja noch letzte Woche, vor 3 Wochen uns angeschaut haben, gehören so mit dazu, um das mehr und mehr zu vertiefen, zu durchdringen, zu verstehen. Was er an Liebe bewiesen hat. Und seine Liebe, die hat Auswirkungen, das haben wir uns auch noch angeschaut. Du wurdest lebendig gemacht. Ja, so haben wir im Epheserbrief gesehen. Du darfst sein Kind sein. Stark. Du hast seine Liebe in deinem Herzen ausgegossen. Sie ist präsent. Du darfst für ihn leben, weil die Liebe Christi dich drängt. Und du wirst untrennbar ewig geliebt. Das waren einige Aspekte. Wir finden sicherlich noch mehr in der Bibel, aber diese 5, die fand ich schon sehr bewegend, sehr tiefgehend, wenn wir, so haben wir es ja zumindest versucht, vor 3 Wochen tiefer darüber nachgedacht haben. Und nachdem dieses Fundament gelegt ist und wir verstanden haben, es ist die Liebe Gottes, die alles vorbereitet hat, die alles für uns getan hat, die uns drängt, dann kommen wir nun zum, ich sag mal, Hauptmotor aus menschlicher Sicht. Die Liebe zu Christus. Und die Liebe zu Christus wankt oder die Liebe zu Christus nachlässt, dann geraten andere Dinge ins Stocken. Ja, deswegen ist auch so ein bisschen diese Pyramide als so ein bisschen vor Augen zu führen, das Verständnis davon. Ja, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er liebt uns und darum lieben wir. Wir lieben Christus und auch unsere Geschwister, den Nächsten und die Feinde. Für Liebe dankt man nicht, Liebe erwidert man, so sagt es Herr Grüninger. Und deswegen kommen wir nun zu diesem zweiten Aspekt und dem Aufruf, liebe Christus. Du und ich, Christus lieben. Und wir springen in den Epheserbrief, in den letzten Vers. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wie Paulus da an die Gemeinde zu Ephesus schreibt. Den haben wir uns ja vor einigen Monaten noch angeschaut, vor gutem halben Jahr. Epheser 6, Vers 24, der letzte Vers des Epheserbriefes. Dort schreibt Paulus, die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Paulus sagt, hey, ich wünsche euch von Gott diese Gnade in eurem alltäglichen Leben, die dir Jesus Christus liebt. Die Art und Weise dieser Liebe beschreibt er bei mir mit Unvergänglichkeit, in der Schlachtübersetzung mit, ich glaube, unvergänglicher Liebe oder auch Unverweslichkeit. Diese Liebe, sie soll nicht stinken. Sie soll nicht wie eine Frucht, die mehrere Wochen irgendwo in der Hitze ausgesetzt ist, irgendwo rumliegt, der Luft ausgesetzt ist, faul werden, sondern beständig sein, bleibend sein. Unverweslich, unvergänglich. Diese Liebe oder diese Flamme der Liebe in unserem Leben, wenn wir sie uns einfach mal anschauen, sie wird mal kleiner. Da kommt mal ein Windstoß in unser Leben und diese Flamme der Liebe wird vielleicht kleiner. Aber sie wird in Ewigkeit nicht ausgelöscht werden. Und Paulus ruft auf, hey, euch allen sei die Gnade, die ihr Jesus Christus liebt. Liebe hört niemals auf. Das sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, liebst du Jesus Christus? Was antwortest du darauf? Vielleicht kommt euch das Gespräch zwischen Jesus und Petrus in den Sinn. Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Du weißt, Herr, dass ich dich liebe. Du weißt es. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Welche Aspekte würdest du nehmen, um das zu beschreiben, was deine Liebe zu Christus ausdrückt? Ja, Paulus macht das ja sehr schön im 1. Korinther 13. Er beschreibt uns mit einigen Adjektiven, mit einigen Wie-Wörtern, wie Liebe sich ausdrückt, in welchen Formen, in welchen Dingen Liebe vorkommt oder wie sie gelebt wird. Das wird dann greifbar für uns. Und ich denke, zu diesem Punkt können wir ganz, ganz viel zusammentragen. Wie meine Liebe, wie deine Liebe zu Christus aussehen kann. Und ich möchte auf zwei Dinge eingehen, zu diesem Punkt, die Liebe zu Christus. Und das erste ist die Gemeinschaft mit Christus. Und der zweite wird sein, der Gehorsam zu Christus. Da werden wir dann gleich zu kommen. Also zunächst beschäftigen wir uns, wenn wir daran denken und diesen Aufruf ernst nehmen, liebe Christus und dem Folge leisten an die Gemeinschaft mit Christus, an eine Liebesbeziehung, an einen persönlichen Kontakt mit Christus, an, was grundlegend ist für eine Beziehung, Kommunikation. Das macht eine Beziehung aus, das macht eine Liebesbeziehung aus, dass Kontakt da ist, dass man miteinander kommuniziert, dass man sich darum auch vertraut ist. Das sind die Basics einer Beziehung und ich denke, das kennen wir aus unserem alltäglichen Leben. Christus zu lieben ist nicht bloß einfach etwas zu tun, schon gar nicht irgendwie eine Checkliste abzuarbeiten, sondern erst einmal, wir kommen später noch zu dem Gehorsam, aber erst einmal in einer Liebesbeziehung zu leben, ihn kennenzulernen und darin zu wachsen. Und da schlagen wir mal Johannes 15, Kapitel 15, Vers 9 auf. Gerade in diesen Kapiteln geht es viel um das Thema Liebe und Christus lieb zu haben und wie der Vater den Christus liebt, wie der Sohn den Vater liebt. Und auch in Johannes 15 finden wir diese Aspekte. Johannes 15, Vers 9, haben wir auch beim letzten Mal schon gelesen. Da sagt Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Er geht hier auf dieses Fundament ein, Pyramide, ja? Das ganz unten, Vater hat Christus geliebt und Jesus aber sagt, hey, ich liebe euch, sagt er zu seinen Jüngern, zu denen, die Jesus nachfolgen. Und er ruft nun auf, bleibt in meiner Liebe. Bleib in Christi Liebe. Kurz vorher sagt er, bleib in ihm. Ja, schaut mal, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm. Der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Christus bleiben, nah bei ihm bleiben, in einer Beziehung mit ihm leben, in Gemeinschaft mit ihm leben. Und das, wenn wir geistliche Frucht produzieren wollen, so sagt er gewissermaßen hier, bleibt in mir, ich bleibe in euch. Wir werden dafür sorgen, dass euer Leben fruchtbar ist. Ihr braucht mich, sagt Jesus, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bleib nah bei Jesus, oder wie er in Johannes 8, Vers 31 sagt, bleib in seinem Wort. Das heißt zunächst einmal, das Wort zu kennen, zu verstehen, was Jesus überhaupt sagt. Und dann der zweite Schritt dann eben auch, das wird unser zweiter Aspekt auch sein, es zu befolgen. Gehorsam zu Christus. Wenn die Worte Christi in uns sind, dann regieren sie unser Denken, unser folglich auch Reden und Handeln. Dann ist sein Wille in uns präsent und unseren Willen vollständig bestimmend, so gut das vollständig eben geht. Deswegen ist der Aufruf, halte dich nah an Jesus, genieße seine Liebe, möchte ich vielleicht auch mal so sagen. Bleibe im Genuss seiner Liebe, du darfst die Christi Liebe genießen, du darfst dich darüber erfreuen, du darfst dankbar sein, du darfst davon zehren, du darfst darüber staunen. Was er alles in deinem Leben tut, eine Liebe, die wir nicht verdienen. Er hat alles geopfert, damit du und ich, damit wir leben können. Und er zeigt uns Tag für Tag für Tag seine Liebe. Nehmen wir überhaupt manchmal gar nicht mehr wahr, oder? In der Versorgung, in tollen Beziehungen, in den Freuden des Lebens, in den Sonnenauf- und Untergängen. Er hat sie gemalt. Aber auch in den Dingen, und das möchte ich nochmal betonen, die uns nicht so nach seinem Zeichen der Liebe aussehen. wo wir denken oder vielleicht eben wieder dieses Fühlen haben, irgendwie scheint er mich nicht zu lieben. Aber gerade in den Momenten ist es Gottes Sicht, dass wir weiterkommen. Gerade in den Momenten ist es seine Liebe, die uns weiterbringen möchte, die uns im Glauben und in Reife und auch in der Liebe zu ihm, in der Kenntnis von ihm weiterbringen möchte. Denn Liebe oder wahre Liebe ist auch an der Entwicklung des anderen interessiert. Und das macht Gott in der Bibel so deutlich. Er möchte, dass wir reif werden, dass wir weiterkommen, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Diese Prüfung im Leben hat er nicht gegeben, damit wir einfach am Boden liegen bleiben, sondern er sagt im 1. Korinther 10, Vers 13 zum Beispiel, dass wir nicht über unser Vermögen versucht oder geprüft werden, sondern er wird den Ausweg schaffen. Und wir sind ein Stück weit reifer geworden. Im Glauben, in der Liebe gewachsen. Und so müssen wir verstehen, dass seine Liebe auch in diesen Momenten ist. Und darüber dürfen wir auch lernen zu staunen. Oder wie Jakobus sagt, uns darüber sogar zu freuen. Das ist ein Lernprozess, aber es ist Ausdruck seiner Liebe. Wir verstehen es oft als ein, jetzt kriege ich da noch einen drüber und da noch einen drüber. Jetzt kommt so von allen Seiten so richtig. Aber unser Blick ist verdreht, möchte ich mal sagen. Wenn wir mit Gottes Perspektive drauf schauen, so wie er sich in seinem Wort offenbart, dann sind diese Zeiten, die Zeiten, Spuren im Sand, kennt ihr vielleicht auch, wo er uns trägt. Auch wenn wir das manchmal nicht spüren oder fühlen. Manchmal merken wir das und fühlen wir das auch, dass wir so getragen sind, geborgen sind. Manchmal tun wir das nicht, aber trotzdem ist es seine Spur, die den Sand weiter verläuft und die uns trägt. Genieße seine Liebe. Und dazu gehört eben auch, genieße die Zeit, wenn er mit dir redet. Und wir schlagen mal auf das Lukas-Evangelium und lesen einmal diese kurze Begebenheit. Wenn Jesus zu Maria, Martha und auch Lazarus nach Hause kommt. Lukas 10, ab Vers 38. Habt ihr sicherlich alle schon mal gehört und diese Geschichte zeigt uns einfach, wie grundsätzlich wichtig das ist. Es geschah aber, als sie, also Jesus und seine Jünger ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat hinzu und sprach, Herr, kümmert's dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus antwortete und sprach, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Sie setzt sich zu den Füßen von Jesus. Sie geht in die Nähe von Jesus. Sie will sein Wort aufnehmen. Sie will in seinem Wort bleiben, das heißt in sich aufnehmen und sicherlich danach leben. Sie hat Christus lieb und Jesus sagt ihr, hey, das ist der gute Teil, den sie erwählt hat. Das ist der grundlegend Wichtige, der Bestand da, der so fundamental wichtig ist. Auch der Dienst von Martha ist gut. Keine Frage, das ist wichtig. Aber diese persönliche Beziehung zu Christus ist das, was Jesus sagt, was gut ist. Was Bestand hat, was wirklich nötig ist, so wird es bei mir beschrieben. Dieser Motor, der uns antreibt, dann auch im Gehorsam, das ist dann der zweite Teil in unserem Leben, Christus zu lieben durch ganz verschiedene Aspekte in Richtung Geschwister, in der Familie, in der Gemeinde, dem Nächsten gegenüber, den Feinden gegenüber. Und die Frage ist, mangelt es an dieser vertikalen Beziehung? Mangelt es dann nicht auch in horizontalen Beziehungen? Wenn unsere Beziehung zu Gott bröckelt, unsere Beziehung zu Christus nicht stabil ist, merkt ihr dann auch, dass horizontale Beziehungen manchmal sehr brüchig sind, sehr komisch sind, sehr von Egoismus geprägt sind? Weil unser Herz nicht mit seinem Willen, seinem Denken gefüllt ist, sondern mit vielleicht menschlichen Weisheiten, wie wir miteinander umgehen können, mit One Love, glaube, kurz oder lang wird das zum Problem werden, auch in den horizontalen Beziehungen. Und ich habe öfter schon mit Kezia darüber gesprochen. Es gibt immer wieder Zeiten in meinem Leben, da bin ich mehr Martha als Maria. Ja, da habe ich die Punkte vor Augen und To-Dos und ich schaue auf das und dieses und jenes, was vielleicht noch zu tun ist. Und vernachlässige das gute Teil, das Wichtige. Und in diesen Zeiten merke ich, und darüber habe ich mit Kezia ja schon öfter gesprochen, weil sie es dann auch als erstes abkriegen, dass meine Gemeinschaft mit Christus nicht so stabil ist, sage ich mal. Und sie dann abkriegen die Ungeduld, die Lieblosigkeit und all solche Aspekte, die, und ich merke das, das sind Tage, wo das einfach anders ist. Und deswegen ist es genau so, wenn ich Christus mehr liebe, indem ich bewusst in seiner Liebe bleibe, seine Liebe genieße, in seinem Wort bleibe, Gemeinschaft mit ihm habe. Wenn ich mehr Gemeinschaft mit Christus habe, dann hat das Auswirkungen auf meine praktische Theologie, auf mein praktisches Leben, auf mein Umgang auch mit anderen Menschen. Zum Beispiel ist die Ursache für Zorn, ist nicht dein Chef, ist nicht deine Ehefrau, dein Ehemann, sind nicht deine Kinder, die Müdigkeit, der Hunger. Zornig wirst du, wenn du vielleicht etwas nicht bekommst, was du meinst, du müsstest es haben. Du denkst, ich will das haben, aber die Frage ist, was brauchst du wirklich? Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus. Und wenn wir Christus mehr lieb haben, indem wir uns bewusst seiner Liebe aussetzen und die Gemeinschaft zu ihm suchen, in seinem Wort bleiben, dann wird das gravierende Auswirkungen auf dein und mein Leben haben. Ja, wir können Schritt für Schritt uns unser Leben anschauen, die Probleme, die Sünden. Und ich behaupte, vieles, wenn nicht sogar das meiste oder alles, ist auf eine mangelnde Liebe zu Christus zurückzuführen. Ja, wenn ich Götzen in meinem Leben habe, dann liebe ich die und nicht Christus. Und dann halte ich an diesen Dingen fest, wie auch immer sie aussehen. Ich widme ihnen Zeit, Geld, Kraft, aber nicht Christus. Ja? Oder wenn wir stehlen, dann betrifft das meinen Nächsten, wenn ich ihn bestehle. Aber das eigentliche Problem, es liegt nicht am 7. Gebot, sondern an den ersten 3 Geboten. Ich habe eine verschobene Sicht darauf, Christus bzw. Gott zu lieben. Pornografie, Selbstbefriedigung, pure Selbstliebe. Wen liebe ich dann? Ich liebe mich und nicht Christus. Wenn ich Christus mehr und mehr lieb habe, wird das Auswirkungen auf mein praktisches Leben im Alltag haben. Wenn ich in einer engen Beziehung zu Christus bin, hat das Auswirkungen im positiven Sinne auf meinen Alltag. Ja? Beim letzten Mal auch schon gefragt, ob du nicht auch so diese Momente kennst, wo die Freude im Dienst weg ist. Wo wir vergessen haben, uns an der Liebe Christi zu erfreuen, in seiner Liebe bleiben, in der Gemeinschaft zu leben. Sie nicht mehr genießen können. Ja, wir blicken auf die Probleme, auf die To-Dos in unserem Alltag. Wir sind behindert vielleicht durch eigene Sünde. Wir vernachlässigen Christus. Wo ist meine Freude über die Rettung? Ja, warum setze ich meine Prioritäten in der Woche oft so komisch? Was ist mit meiner Verbindlichkeit? Wo ist meine Hingabe? Ich denke, hier mangelt es an diesen grundlegendsten, an dieser engen Beziehung zu Christus, weshalb die Maria sich dahingesetzt hat und den Worten des lebendigen Sohnes Gottes gelauscht hat. Weil wir das Grundlegendste im Leben als Christ vernachlässigen. Wir haben vergessen, wie wichtig es ist, die richtigen Socken anzuziehen oder wie das funktioniert. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, wie man Socken richtig anzieht? Dieser Gedanke, und der ist super praktisch, finde ich, kommt von einem der erfolgreichen Basketballtrainers aus den USA, John Wooden, vielleicht kennst du den, 60er Jahre, 70er Jahre, hat vielfach gewonnen mit seinen Teams als Trainer. 7 Jahre in Serie die NCAA Division One gewonnen. Und er hat das geprägt. Du musst verstehen, wie du deine Socken und Schuhe richtig anziehst. Und diese Geschichte, die finde ich sehr beeindruckend, weil sie zeigt uns, was das Grundlegende ist und was für Auswirkungen das hat, wenn das nicht funktioniert. Er war ein sehr erfolgreicher Trainer, er wurde auch der Wizard of Westwood genannt, der Zauberer von Westwood. Es liegt zum Teil an dem Respekt vor seiner legendären Kommunikations- und seiner Lehrfähigkeit, wie er seine Basketballschüler unterrichtet hat. Ja, und deswegen waren diese Basketballschüler, die schon sehr viel Erfahrung hatten, sehr gespannt auf ihr erstes Training mit diesem Mann. Und da stand also eine Gruppe von sehr hochqualifizierten Basketballern schon für ihr erstes Training bereit. Und sie haben natürlich gewartet, was wird er uns an klugen Dingen mitgeben? Wie bereitet er uns vor? Welche Geheimnisse hat er? Ja, was ist sein Geheimkonzept gewissermaßen? Und er hat keine großen Worte gesagt. Er hat die Spieler aufgefordert, zieht eure Schuhe und eure Socken aus. Man kann sich vorstellen, denke ich, wie so die Blicke aneinander gehen und was will der jetzt von uns? Ja, aber er sagt es in einem ernsteren Ton noch einmal, zieht eure Schuhe und eure Socken aus. Und er war ein Anführer mit tadellosem Charakter, der erstmal nicht in Frage gestellt werden wollte, deswegen taten sie das, saßen als barfuß in der Sporthalle und der Trainer setzte sich dann auf so eine Bank und begann dann mit seinen Erklärungen. Ich werde euch zeigen, wie ihr eure Socken und eure Schuhe richtig anzieht. Jeden Tag beim Anziehen jeder Socke erklärte er und demonstrierte es zugleich bei sich selber. Achte unbedingt darauf, dass keine Falten oder Lücken entstehen. Eure Fersen sollten vollständig in der Ferse der Socke sitzen. Führen Sie Ihre Hände von den Zehen zu den Fersen, um holprige Stellen zu glätten. Dann zeigt er jedem Spieler, wie man seine Schuhe richtig schnürt, wie man sie fest zubindet, dass kein Platz mehr für den Schuh zum Reiben oder für die Socke war. Die Fragezeichen wurden immer größer. Warum hat er die Saison nicht damit begonnen, einfach jetzt ein Übungsspiel zu machen und ein paar coole Sachen zu sagen, den Tricks beizubringen? Nein, er spricht 30 Minuten lang über Socken und Schuhe. Plötzlich stand er auf, es wird erklärt mit einem Funkeln in seinen Augen und beschreibt nun, warum er so seine erste Stunde beginnt. Er sagt, wenn unsere Socken Falten haben oder unsere Schuhe nicht richtig gebunden sind, können wir Blasen bekommen. Mit Blasen müssen einige Spieler möglicherweise auf das Training verzichten. Wenn wir unsere gemeinsame Vorbereitungszeit verpassen, sind wir möglicherweise nicht bereit, am Spieltag unser Bestes zu geben. Und wenn wir nicht auf unserem besten Niveau spielen, gewinnen wir vielleicht nicht. Und dann werden wir die Meisterschaft nie gewinnen. Die Socken richtig anziehen, um Meisterschaften zu gewinnen. So einen Blick muss man erstmal haben. Er sagt alles nur, weil wir nicht richtig darauf geachtet haben, wie wir unsere Socken und Schuhe anziehen. Lass mich so formulieren. Wenn wir nicht darauf achten, Gemeinschaft mit Christus zu haben. Nenne es stille Zeit, nenne es Andacht, nenne es Nachsinnen über Gottes Wort und Beten, nenne es, ich weiß nicht, wie du es nennst. Dann werden wir keine Kraft schöpfen können. Dann werden wir kein lebendiges Brot haben. Dann werden wir weniger Freude haben. Dann wird unser Dienst brüchig. Dann wird das Gemeindeleben anders. Dann wird es kein gemeinsames Einstehen für das Evangelium geben, weil wir eine falsche Sicht haben. Und dann wird, ihr merkt, wie mehr und mehr zusammenkommt. Auf Dauer geht es um die ganze Saison. Deswegen ist die Frage, ziehst du deine Socken richtig an? Oder eben, wie sieht deine Beziehung zu Jesus Christus aus in Sachen persönlichen Kontakt zu Jesus, Kommunikation? Wie sieht deine stille Zeit aus? Wie machst du Andacht mit dem Herrn? Ist da überhaupt etwas? Verbringst du überhaupt Zeit mit Jesus? Oder denkst du, jo, ich höre mir doch sonntags eine Predigt an und das reicht ja. Ja, stell dir mal so eine Gemeinschaft mit deinem Partner vor. Komm gleich nach Hause, geht's ja nicht. Und wie war die Woche? Ja, war super. Ja, danke, okay, cool. Dann bis nächsten Sonntag. Ja, ihr lacht drüber, aber Das kann Realität sein in Bezug auf Christus. Wenn unsere Kommunikation zu Christus auf das beschränkt ist, dann wird unser Alltag wenig Frucht hervorbringen. Davon bin ich überzeugt, nicht weil ich das sage, sondern weil Jesus das sagt. In der Gemeinschaft mit ihm bleiben. Und er wird für Frucht sorgen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja? Regelmäßig stille Zeit, verbringst du Zeit in Gottes Wort und mit Gebet. Ja, wann hat dich zum letzten Mal so richtig was gepackt? Wo du sagst, boah, ich habe was gelesen und das hat mich so richtig bewegt. Wann war das? Wann hast du gesessen und gestaunt über den Schatz, den du gerade gehoben hast? Viele Gründe, warum das nicht so ist. Ich sag's dir, weil ich es selber kenne. Wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, sagen, okay, verstanden, zuschlagen, abgehakt, habe ich gemacht heute. Das ist ein Grund. Das ist Routine geworden. Kein bewusstes Nachsinnen mehr über das, was die Aussage von dem Vers ist, den wir gelesen haben, was die Absicht damit ist, die Gott verfolgt und was das mit meinem Leben zu tun hat. So kann auch Beten nur ein müder Akt sein, ein Geplapper, ein glaub mir nicht, ich kenne das nicht, ich kenne das genauso. Gedanken verloren oder schon wirklich mit den Gedanken umgelenkt auf andere Dinge. Das ist eine geistliche Leistung, die irgendwo abgerufen wird, habe ich geschafft. Aber keine persönliche Beziehung, keinen Austausch mit unserem Herrn. Wenn du das ein oder andere kennst in deinem Leben, willkommen in meinem Boot. Ich denke, das kann jedem von uns passieren, von Zeit zu Zeit. Und ich hoffe und bete darum, dass es wieder anders wird. Dass es nicht so bleibt. Sondern dass wir wieder tiefer in die Nähe zu Christus kommen. Und dass wir wegkommen von Leistung und Abhaken hin zu persönlichem Austausch mit Jesus Christus. Es geht nicht darum, dass ich immer ein gewisses Pensum leiste, sondern dass ich einfach in Gemeinschaft mit ihm bin. Es kommt nicht darauf an, ob du 1, 5, 10 oder 30 Verse liest oder 50 Kapitel am Stück. Darum geht's nicht. Es geht um persönliche Gemeinschaft mit Jesus, die du hast. Dass wir lesen, dass wir nachsinnen, dass wir mit ihm darüber reden, dass ich verstehen will, was Gott sagt an dieser Stelle und was das mit meinem Leben zu tun hat. Dass wir in dieser persönlichen Beziehung leben und dazu gehört auch ein Aspekt der Buße und der Vergebung, da wo wir durch Sünde in unserem Leben auch die Gemeinschaft mit ihm betrübt haben. Meine Liebesbeziehung zu Christus ist auch davon geprägt, dass ich Buße tue über die Sünden, die ich getan habe, weil die unsere Gemeinschaft zerstören oder betrüben. Und dabei geht es nicht um Vergebung, dass ich verdammt werden könnte. Nein, es geht nicht um richterliche Vergebung. Die ist geschehen durch Jesus Christus, weil er für mich bezahlt hat. Aber es geht um väterliche Vergebung, um Gemeinschaft wiederherzustellen. Ja? Jemima ist kein Unkind oder Malea kein Unkind, wenn sie was Böses getan haben. Aber unsere Beziehung muss wiederhergestellt werden, unsere Gemeinschaft muss wiederhergestellt werden, wenn da Sünde im Spiel ist. Und ich weiß nicht, was das in deinem Leben, wie das bei dir aussieht, was das für eine Rolle bei dir spielt. Vergebung ist unheimlich wichtig in einer Beziehung. Ausdruck meiner Liebe zu Kezia, wenn ich ihr vergeben darf, aber andersherum auch. Wenn ich sie Vergebung bitte und sie mir vergibt. Gegenseitige Vergebung. Und das kostet mich was, um Vergebung zu bitten, oder? Die Überwindung meines Stolzes, meiner Rechthaberei, meines Denkens, meiner Selbstsucht. Ich habe falsch gehandelt. Ich war es. Und so fasse ich mit William MacDonald zusammen, der sagt, so bleiben wir in Christus. Indem wir Zeit im Gebet verbringen, sein Wort lesen, ihm gehorchen, Gemeinschaft auch untereinander haben und ständig und seiner Gemeinschaft bewusst sind, dass wir seine Liebe genießen können. Und davon hängt so viel in unserem Leben ab, die Socken richtig anzuziehen. Uns gut zu ernähren, auf einer festen Grundlage zu stehen und Darauf bauen wir in den nächsten Malen auf. Und der zweite Aspekt, keine Sorge, wird nicht ganz so lang sein, weil er eigentlich relativ klar ist. Die Liebe zu Christus bedeutet nicht nur, dass wir in einer engen Beziehung zu ihm sind, sondern sie guckt auch in die praktische Richtung. Sie ist Ausdruck von Gehorsam. Christi, Willen tun oder auch Hingabe. Schlag nochmal das Johannesevangelium auf, Kapitel 14. Wir lesen drei Verse. Johannes Kapitel 14, Vers 15, 21 und 23. Vers 15 sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Vers 23, Jesus antwortete und sprach, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Seine Gebote halten, seinen Willen tun, ist Ausdruck der Liebe zu Christus. Sagst du, ich habe dich lieb, Jesus, dann willst du das tun, was er sagt. Und hierbei ist die Motivation auch nicht, dass wir einfach sagen, jetzt kenne ich hier 613 Gebote, haben wir, glaube ich, Dienstag noch drüber gesprochen, im Grundlagenkurs, und die hake ich jetzt alle schön ab jeden Tag. Nein, es geht nicht darum, dass wir eine Checkliste haben von Dingen, wo wir sagen, jo, habe ich jetzt gemacht, da war ich jetzt gehorsam. Nein, es geht um Beziehung. Es geht um Christus kennenlernen und ihm dienen wollen. So werden wie Christus in unserem Charakter, in unserem Wesen. Und natürlich müssen wir von der Bibel her verstehen, wie Jesus war und was er von uns möchte. Haben uns gerade bei A angeschaut. Jemand, der Christ ist, lebt nicht unter dem Gesetz. Wir sind von der Knechtschaft des Gesetzes befreit worden. Es geht nicht darum, dass wir schlicht Regeln einhalten, um Christus zu gefallen. Es geht darum, aus Liebe zu Christus zu tun. Unser Ausdruck in einer engen Beziehung zu ihm, das zu wollen, was er möchte. Weil ich Christus liebe, gehorche ich seinem Befehl und versuche mehr und mehr, meine Frau zu lieben. Weil ich Christus liebe, gehorche ich seinem Befehl und liebe meine Geschwister, Johannes 13, 34. Weil ich Christus liebe, gehorche ich seinem Befehl und arbeite für ihn als meinem Chef. Und das gewissenhaft, Kolosser 3, 23. Das sind nicht Dinge, die wir als Gesetz tun müssen, sondern weil wir Christus lieben, wollen wir das tun, was er möchte. Das ist eine ganz andere Denkweise, die wir haben sollen. Ja, es ist sinnlos, von Liebe zu Jesus zu reden, wenn wir ihm nicht gehorchen wollen. Und weißt du, wir nehmen uns selber davon sehr viel weg. Ja, die Offenbarung von Jesus Christus selbst. Schaut nochmal in Vers 21 rein am Ende. Ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Tust du Dinge, die Jesus dir sagt, dann ist das Ausdruck deiner Liebe und Christus wird sich mehr und mehr dir und mir offenbaren. Seine Selbstoffenbarung. In deinem gelebten Gehorsam, in deiner Hingabe an Christus offenbart er sich dir gegenüber. Und Benedikt Peters fasst das als eine Spirale, die nach oben gerichtet ist, zusammen wie folgt. Er sagt, je tiefer wir wiederum erkennen, desto mehr lieben wir ihn wieder, weil wir erkennen, wie er ist. Und darum offenbart sich Gott uns noch mehr. Und so entsteht ein nie endendes Wachstum in der Erkenntnis Gottes und in der Liebe zu Gott. Versteht ihr? Gott offenbart sich selbst, wenn wir sagen, okay, das habe ich verstanden, das möchtest du von mir und das tue ich. Und er zeigt sich uns selbst, sagt Jesus hier. Und so wachsen wir in der Erkenntnis Gottes und in der Liebe Gottes, wenn wir diesen Weg gehen. Praktisch gelebter Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist Ausdruck meiner Liebe zu Christus. Wie wollen wir ihm gehorsam sein, wenn wir überhaupt nicht wissen, was er von uns möchte? Stichwort bei A, vielleicht mangelnde stille Zeit. Wenn wir uns nicht zu Christi Füßen setzen und seinem Wort lauschen, wenn wir kaum Gemeinschaft mit ihm haben, wie wollen wir überhaupt verstehen, was er da möchte? Ein anderes Problem ist, dass wir viel zu viel immer noch uns selbst leben wollen, wie Paulus es sagt. Ja, manche von uns leben sicherlich in diesem Kampf, und das hoffe ich, dass wir merken, oh, da wollte ich wieder für mich leben und ich will das eigentlich gar nicht. Das ist ja unser verändertes Denken. Ich will es ja gar nicht. Ich will ja für Christus leben. Aber vielleicht ist der eine oder andere auch hier und sagt, ja, ist doch eigentlich ganz bequem. So ein bisschen christlicher Anstrich. Aber mein Alltag, das mache ich schon selber. Christus hat das für Gläubige anders gedacht. Er hat gesagt, hey, ich habe mit meinem Leben für dich bezahlt. Und mein Wunsch ist es, dass du für mich lebst. Und wir schlagen 2. Korinther 5 auf und damit kommen wir langsam auf die Zielgerade. 2. Korinther 5, die Verse 14 und 15. Auch das haben wir beim letzten Mal schon gelesen, weil da auch der Aspekt der Liebe Christi zu uns drinsteht. 2. Korinther 5, die Verse 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Christus ist gestorben und auferstanden. Du, der du Christ bist, du lebst, du bist lebendig in Christus, durch Christus. Und der Aufruf hier ist, hey, lebe nicht mehr für dich selbst. Du hast einen neuen Herrn, nicht mehr dich selbst. Und ganz am Anfang steht, was uns dazu drängt. Fundament, Pyramide. Die Liebe Christi drängt uns. Wenn wir die Liebe Christi für uns verstehen, angenommen haben, vor Augen haben, wieder neu daran erinnert werden, in Vergebung leben, dass Sünde diesen Blick nicht trübt auf die Liebe Christi, dann drängt uns diese überwältigende Tat, wo wir dankbar sind, wo wir uns darüber freuen, was er für uns getan hat, drängt uns dazu, dass wir ihn mehr und mehr als unserem Herrn in unserem Leben in allen Bereichen akzeptieren. Dass wir selber bereit sind, uns mehr zu verleugnen und uns selbst aufzugeben. Das Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen. Drängt dich diese Liebe Christi? Fundament? Hast du diese Sicht? Und dieser Gehorsam und das für Christus Leben, das durchzieht alle Lebensbereiche. Da können wir nicht sagen, ja, sonntags von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr, da passt das. Aber auf der Arbeit mache ich das, was ich will. Zu Hause mache ich das, was ich will. Das passt nicht zusammen. Christus, ich liebe dich. Und darum bin ich bereit, mich deinem Willen unterzuordnen. Ob in Familie, in Gemeinde, in meinem Freundeskreis, auf der Arbeit, in Bezug auf mein Leiden, auf meine Sorgen. Ich bin bereit, dir zu gehorchen, auch wenn ich das nicht fühle. Um Jesu Willen. Ist das unser Gebet? Ist das dein Gebet? Ich möchte das tun, was dir gefällt. Hilf mir dabei. Was also ist dein Motor? Die Liebe zu Christus drängt uns. Sie ist die Voraussetzung, dass wir auch ihn lieben. Für Liebe danken wir nicht nur, sondern wir lieben zurück. Und wenn wir uns Christus hingeben, wenn wir ihn lieben, wenn wir um seinetwillen leben, dann wird sich unser Alltag, unser Leben ändern. Unsere Einstellung, unser Opfer, unsere Sicht auf die Gaben und den Einsatz. Unsere Prioritäten, unseren Evangelisationsdrang, es wird sich ändern, wenn diese Beziehung, die Vertikale, ganz eng ist. Natürlich haben wir dann zu kämpfen, auch mit den Lasten des Alltags, das ist keine Frage. Aber auch dann müssen wir diese Wahrheit verstehen, die er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Gerade mit diesen Lasten, komm doch zu mir. Und ich möchte schließen mit Versen auf Offenbarung 2. Sind uns sicherlich noch präsent durch den Vortrag, durch die Vorträge von Rudi Borg, die nochmal die Ernsthaftigkeit ausrufen. Wenn Jesus sagt, hey, diese Liebe, wo ist sie? Wo ist sie? Und ich wünsche mir, dass wir uns das als Ansporn nochmal nehmen, zu hinterfragen, wo ist sie? Vielleicht. Oder wo kann noch mehr draufgelegt werden als Feuer? in dieses Feuer Christus zu lieben. Offenbarung 2, wir lesen die ersten 5 Verse, das Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Offenbarung 2, Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böses nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Du hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und du bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße. Tue die ersten Werke. Wenn nicht, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter von der Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Und das ist nochmal die Ernsthaftigkeit dieser erloschenen oder dieser zurückgegangenen ersten Liebe, die hier zum Ausdruck kommt. Wenn wir uns erst nur anschauen, da wird eine Gemeinde gelobt bis in den Himmel, möchte ich fast sagen, die so viele tolle Dinge getan hat. Wenn man sie aufzählt, sind es, keine Ahnung, 5, 6 Dinge. Aber 5 oder auch 6 minus 1 ist gleich 0. Wenn die Wahrheit hochgehalten wird, das ist gut. Dass sie fest im Wort sind, das ist toll. Aber die Wahrheit mit Liebe. Dieses Durchdringendste, dieses Umfassendste, diese Liebe. Sie haben die erste Liebe verlassen, sagt Jesus ihnen. Die Betonung liegt hier auf dieses Erste. Das heißt, sie hatten zu Beginn etwas, was sie später nicht mehr hatten. Dieser Gegenstand der Liebe wird ja nicht genau genannt, hat Rudi uns auch gesagt. Aber wir können davon ausgehen, dass sie den Herrn irgendwo noch liebten, aber nicht mehr so wie am Anfang. Sie liebten die Geschwister, aber nicht mehr so wie am Anfang. Die Liebe zur Sache Gottes ist nicht mehr so wie am Anfang. Dieses um Jesu Willen, etwas aus Liebe zu ihm zu tun, ist irgendwo abhanden gekommen. Der Motor ist in Stocken geraten, Eigeninteressen im Vordergrund oder, wie Rudi uns auch aufgezeigt hat, Routine, zu Routine geworden. Statt von herzlicher Liebe zu Christus, den Nächsten, den Geschwistern angetrieben, waren ihre Werke äußerlich. Hohl. Ohne Liebe ist alles nichts. Und das ist die Warnung an dich und an mich. Und vielleicht hat Holz irgendwo in deinem Herzen gerappelt und gesagt, Gott, das ist krass, was du da sagst in deinem Wort. Der Aufruf ist der, den Jesus auch dieser Gemeinde mitgibt. Tue Buße. Das heißt, denke um in deinem Herzen und bitte ihn um Vergebung. Bekenne Christus dein Versagen, die Sparflamme. Die mangelnde Gemeinschaft mit ihm, wo es dir vielleicht heute aufgefallen ist, irgendwie. Lass uns da nicht vor zurückhalten, wenn wir etwas entdeckt haben, erkannt haben. Tue Buße. Und ich hoffe, dass wir ein Stück weit mehr verstanden haben, diese Liebe zu Christus als Fundament und darauf aufbauend eben, dieses grundlegend Wichtige, dieses alles Durchdringende, diese Liebe zu Christus. Mein Wunsch ist, dass du heute motiviert wurdest, dran zu bleiben oder auch neu durchzustarten. Diesen Motor neu zu starten, das Zündschloss umzudrehen, Christus mehr zu lieben, Gemeinschaft mit ihm zu haben, diese Gemeinschaft zu genießen und im Praktischen dann im Gehorsam zum Ausdruck zu bringen. Und das werden wir auch die nächsten Male, so Gott will, uns anschauen. Suche die Nähe zu Christus. In deiner stillen Zeit, in deiner Andacht, im Bibellesen und Beten, wie auch immer das dir in der Praxis heißt. Und lebe ein Leben um Jesu Willen, sodass es ihm gefällt. Das möchte ich auch tun und ich freue mich, dass wir da gemeinsam auf dem Weg sind. Amen.